Bereits am Dienstag geht es ja eigentlich schon los und nicht erst abends mit der Eröffnungsfeier der ITB. Schon am Vormittag nutzt Dr. Volker Böttcher die Gelegenheit, Fachjournalisten die Urlaubsprognose der TUI zu erläutern. Direkt im Anschluss bei der Zeit-Konferenz diskutieren Reisepromis im Dutzend billiger. Von TUI-Boss Dr. Michael Frenzel über Bergsteiger Reinhold Messner, Kempinski-Chef Reto Witwer, Hotelmogul Sami Saviris bis hin zu Wirtschaftsminister Rösler und Altaußenminister Hans-Dietrich Genscher, dem man ja nachsagte, er reiste so viel durch die Welt, dass er sich bei entgegenkommenden Flugzeugen selbst begegnete. Ab Dienstag beginnt also wieder die Kaffeesatzleserei auf hohem Niveau, wie und wohin sich die Tourismusindustrie entwickelt im Laufe des Jahres. Deshalb heute schon ein Interview mit Dr. Martin Buck von der Messe Berlin, der als Seismograf tausender Aussteller auch ein untrügliches Gefühl hat über die Stimmung in der Branche.
Ready for Takeoff. Unser Top-Thema heute.
Was ich gelernt habe als Hommage an Ägypten, was ja dieses Jahr Partnerland der ITB ist, Herr Dr. Buck, wenn man morgens mit dem Taucheranzug zur ITB kommt, dann darf man umsonst rein. Jetzt würde ich Sie ja gerne im Taucheranzug sehen auf der Messe, aber es ist nicht das passende Kleidungsstück angesichts der Temperaturen, weil es ja nach wie vor, wie wir auch erfahren haben, drangvolle Enge geben soll auf der ITB.
Da mag dann einem durchaus zu Pass kommen, dass man als Gerätetaucher eine Sauerstoffflasche dabei hat, die dann vielleicht tatsächlich praktisch zum Einsatz kommt. Tauchen zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass eine hohe Anforderung an das Thema Vorausschau und Planung besteht. Das heißt, ich sollte ja wissen, wie viel Sauerstoff habe ich tatsächlich dabei, wie viel Blei hängt in meinem Gürtel etc. Und Taucher sind vorausschauende Menschen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Taucher, die hier halt tatsächlich in ihrer Arbeitskleidung auftauchen, um umsonst reinzukommen, dass die natürlich auch ihre Zivilkleidung dann irgendwo versteckt mit dabei haben, den Taucheranzug nach Überschreiten des Eingangs ablegen, die Kleidung wechseln und die Ausrüstung dann in einem nicht vorhandenen Schließfach bei uns ablegen.
Das kennen wir ja schon von James Bond-Filmen, der hat ja auch mal getaucht, einen Reißverschluss und er war sofort im Smoking, also passend angezogen für die ITB. Jetzt tue ich Ihr Bild aber trotzdem ein bisschen weiter strapazieren. Blei braucht der Taucher auch. Was hängt Ihnen denn wie Blei am Gürtel als Planer der ITB?
Eigentlich nichts, Herausforderungen beflügeln uns ja. Deswegen, das haben Sie vorher schon gesehen, wir schweben ja alle leicht. Wir sind also das Gegenteil von zu Boden gezogen. Und ich muss auch sagen, dass wir also insgesamt uns durchaus freuen über die Ergebnisse unserer Arbeit. Es ist sicherlich so, aber Blei wäre zu viel gesagt, dass die Weltwirtschaftssituation und auch die weltpolitische Situation sicherlich gerade im jetzigen Moment etliche Fragezeichen aufmacht, von denen wir natürlich alle hoffen, dass sie irgendwie gut ausgehen und keine Wirkung entfalten, die unsere Branche dann härter trifft. Politische Situation ist sicherlich Ägypten ein gutes Beispiel, dass die politische Situation eine große Rolle in einem Zielgebiet eine große Rolle spielt, ob Leute da gerne hinfahren oder nicht. Und wenn die politische Situation als nicht hinreichend friedlich wahrgenommen wird, dann fahren die Leute an einen solchen Ort einfach nicht mehr hin.
Die Islamisten hatten damals im Wahlkampf zumindest gesagt, dass es ihnen ein Dorn im Auge wäre, wenn da westliche Touristen in Bikini und noch vielleicht Alkohol trinkend ihre Strände bevölkern. Da wurde dann vom ägyptischen Staatssekretär im Tourismusministerium eigentlich ganz klar auch die Garantie abgegeben, nee, da wurde nie dran gedacht, da braucht man keine Angst zu haben. Er garantiert, es kann weiter so Urlaub gemacht werden wie bisher. Da sieht man, dass diese weichen Geschichten, dass diese Gerüchte oft eben auch Urlaubsentscheidungen treffen, auch wenn die Realität anders ausschaut.
Ich glaube, ein Statement eines Politikers heißt nicht zwangsläufig, dass das dann schon in Stein gemeißelt wird beziehungsweise Realität wird. Das hat was zu tun mit dem Charakter des politischen Prozesses insgesamt. Und ich finde, selbst wenn es solche Aussagen gegeben hat, in Ägypten und vielleicht auch nach wie vor noch gibt, ist das auch Ausdruck der Tatsache, dass das Spektrum möglicher Äußerungen eben breiter geworden ist und es nicht komplett homogenisiert ist, sondern unterschiedliche Parteien ihre Standpunkte dann eben auch entsprechend klar machen. Es wäre ja auch bei uns überhaupt nicht verwunderlich zu sehen, wenn im Zuge des Wahlkampfs einzelne Akteure sich durchaus exponieren und eher extreme Äußerungen von sich geben, wenn sie es dann tatsächlich schaffen, an die Macht zu kommen, diese Äußerungen aber oft entweder in ihr Gegenteil oder zumindest weichgespült werden. Wenn man das alles so sieht, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es berechtigt ist, dem Minister zu glauben. Ich glaube schon, wenn er sagt, man kann ohne Probleme nach Ägypten in die entsprechenden Orte fahren, dann geht das. Und das bestätigt ja auch die praktische Beobachtung, dass Ägypten ja zu weiten Teilen eben friedlich ist. Aber wenn aus Ägypten berichtet wird, wird eben nicht aus Hurghada Dienstagabends 18 Uhr berichtet, wie schön da alles ist, wie friedlich es ist, wenn ich auf den Strand schaue, sondern es wird im Zweifel das berichtet, was eben die Nachricht ist. Und das ist eben das punktuelle Aufflammen von Konflikten im Rahmen des politischen Prozesses. Und es ist ja auch klar, wenn ein Land sich in einem Übergangsprozess befindet, dass die Wahrnehmung dieses Prozesses von außen im Zweifel eher mit dem Fazit endet, das ist alles widersprüchlich, das ist alles unsicher, und nicht mit dem Fazit Grand Prix d'Eurovision, das ist alles okay hier, wir singen hier unsere Schlager, fühlen uns wohl.